Wir sind seit einiger Zeit, sage ich für die, die das erste Mal heute da sind oder länger nicht da waren, auf einem Weg durch die Bergpredigt, zunächst mal durch die Seligpreisungen. Es waren dann immer mal, letzte Woche war Gemeindefreizeit, da haben wir dann ein anderes Thema bearbeitet. Und wir gehen weiter und ich möchte euch einen den Vers lesen. Das ist der 6. Vers in Matthäus Kapitel 5, die 4. Seligpreisung in dieser Reihe. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, ob ich eigentlich kompetent bin, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe überlegt, habe ich schon mal richtig Hunger erlebt? Also, man ist irgendwie lange auf einer Wanderung und hat irgendwie nicht genug Brote dabei und freut sich dann, wenn man zurückkommt oder so. Oder es ist langsam, geht gegen Mittag und da fängt an, was zu rumoren. Das natürlich, aber richtigen Hunger. Nicht nur so ein, es wäre jetzt mal ganz nett, sondern ein, es geht dann nicht mehr, wenn ich jetzt nichts kriege. Ich sterbe, wenn ich das jetzt nicht kriege. Ich weiß nicht, ob vielleicht Einzelne hier sind, die sowas erlebt haben. Ich weiß, dass einige hier aus Ländern kommen, wo es bis heute an der Tagesordnung ist. Dass gehungert wird und dass gedürstet wird. Ich möchte mit euch über diesen Hunger allgemein ein bisschen nachdenken zum Einstieg. Wozu gibt es Hunger? Ich meine nicht, wozu gibt es Hunger auf der Welt, sondern dieses Phänomen, dass wir hungrig werden, wenn wir nichts essen. Ich denke, das ist, anwesende Mediziner können das dann nachher noch ergänzen, ein ganz sinnvoller Reiz, den unser Schöpfer uns gegeben hat, dass unser Körper sich meldet, damit wir ihm genug Nährstoffe, genug Energie zuführen. Also der sagt, Achtung, ja, so das Handy von irgendwann, wir liegen im Bett und dann fängt das Handy von deiner irgendwann an zu piepsen, weil der Akku gleich alle ist. So meldet sich eben unser Magen, wenn der Akku gleich alle ist, Achtung, jetzt bitte wieder aufladen. Und wenn dieser Reiz nicht richtig funktioniert, und das gibt es ja, dann ist der Körper krank. Manchmal auch die Seele, das hängt vieles zusammen. Ich will jetzt nicht in diese Thematik tief einsteigen. Aber es gibt Menschen, die ein unstillbares Hungergefühl haben und nicht merken, wann es genug ist. Und vielleicht auch nicht merken, was gut ist für sie und alles Mögliche in sich hineinfuttern. Und das ist natürlich, ist das nicht gesund, gerade dann auf Dauer. Und dann gibt es andere Menschen, die gar keinen Hunger spüren, wo dieser Reiz nicht funktioniert. Und die sollten eigentlich längst was essen. Sie werden immer schwächer. Aber sie kriegen das irgendwie nicht auf die Reihe, dass es jetzt mal dran wäre, wieder Energie reinzutun. Das Körper gibt jetzt das falsche Signal, es ist alles in Ordnung. Und die Folge ist dann natürlich eine Mangelernährung. Aber diese beiden Beispiele setzen natürlich voraus, dass es überhaupt was zu essen gäbe oder gibt. Dass ich, wenn dieser Reiz kommt, eben dann zum Kühlschrank gehe oder sonst zum Schrank oder zur Dönerbude, wenn es ganz schlimm kommt, um diesen Hunger zu stillen. Es gibt, ich habe nochmal nachgeguckt, man schätzt 850 Millionen Menschen auf der Welt, die an Hunger, an Unterernährung leiden. Die nicht sagen, jetzt Mist, jetzt ist Sonntag und Aldi ist zu, sondern die dauerhaft zu wenig zu essen haben. Ich habe einen Bericht gehört über Bildungswesen in Äthiopien, wo die Lehrer die Mühe damit haben, dass die Kinder im Unterricht einschlafen, weil sie eben nichts zu essen gekriegt haben morgens und am Abend vorher wahrscheinlich auch nicht, wenn sie überhaupt zur Schule gehen können. Also, Hunger ist als körperlicher Reiz eine sinnvolle Sache und dann ist es gut, wenn wir darauf reagieren. Und wenn dieser Reiz nicht funktioniert, haben wir irgendwie ein Problem. Wir sind in dieser Reihe durch die Seligpreisung bei der 4. angelangt. Es geht so Schritt für Schritt voran. Und Und Jesus spricht über einen besonderen Hunger, über einen besonderen Durst, den er Erstrebenswert nennt. Er sagt, selig sind die, die diesen Hunger haben, die diesen Durst haben. Und wir haben schon gesehen, die Seligpreisungen sind nicht ein Forderungskatalog, 8 Punkte, die du abhaken musst, bevor du irgendwie eine Chance hast, in den Himmel zu kommen. Das haben wir gleich bei der ersten gesehen. Da heißt es, selig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also eben nicht die, die toll was vorweisen können, was sie alles erfüllt haben, sondern die mit leeren Händen kommen und Gott bekennen, dass sie nichts bringen können. Also das möchte ich nochmal an Anfang stellen, dass es hier nicht um irgendein Regelwerk gilt, was erstmal abzuackern ist, bevor Gott uns anguckt. Aber die Seligpreisungen, die beschreiben das Leben, das Gott segnet. Sie beschreiben die Form von Leben, die bei Gott positiv angesehen ist, wo er sich drüber freut. Und die Seligpreisungen zeigen uns Gottes Maßstäbe, was er gut findet, was er schlecht findet. Und wir haben schon gesehen, und ihr könnt uns die Predigten auch nachhören, die Maßstäbe sind ganz anders als die Maßstäbe dieser Welt. Glücklich sind die, die trauern. Die, die sanftmütig sind, die werden das Erdreich besitzen. Ganz paradox. Die, die arm sind, denen gehört der ganze Himmel. Ganz paradoxe Maßstäbe, die Jesus hier vorstellt, aber es ist die Logik seines Reiches und seiner Herrlichkeit. Und er sagt, wer so richtig hungert, wer so richtig dürstet, nicht wer mal irgendwie auch so einen Appetit oder so Gelüste hat, sondern wer richtig Hunger, wer richtig Durst hat, der ist glücklich zu preisen, der ist selig. Und er spricht hier nicht von körperlichem Hunger. Über die körperlich Hungrigen hat Jesus einiges zu sagen, wenn wir die Evangelien lesen und besonders darüber, was wir, die wir in der aller Regel satt sind, mit denen zu tun haben oder zu tun haben sollen. Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Also du kannst Jesus zu essen geben. Aber hier geht es um einen geistlichen Hunger und den wollen wir uns anschauen. Und ich möchte diese beiden Gefahrenformen von Fehl- oder Mangelernährung, die gibt es auch im Geistlichen. Und die gucken wir uns mal an. Das erste ist, ich merke gar keinen Hunger. Ich weiß gar nicht, dass mir was fehlt. Und viele Menschen, die, wie man so schön oder nicht so schön sagt, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, sagen, Christus habe ich schon mal gehört, finde ich gut. Die Bibel ist ein interessantes Stück Literatur oder vielleicht sind sie auch ein bisschen aktiver im Umgang damit, aber die letztlich ohne diesen persönlichen Bezug zu Gott leben. Ich kenne viele dieser Menschen, die, wenn ich sie fragen würde oder auch wenn ich sie frage, sagen, nee, mir fehlt nichts. Oder gut, ich habe so meine Baustellen und meine Wehwehchen und die, so jeder hat sein Päckchen zu tragen, aber ich weiß nicht, was Gott damit zu tun haben soll. Da habe ich ja noch mehr Probleme, wenn ich da auch noch anfange. Und oft würde ich auch sagen, wenn ich von außen gucke, denen scheint nichts zu fehlen. Die sind glücklich, die sind zufrieden, die leben ihr Leben, die haben es irgendwie gepackt. Sind besser drauf als manche Christen, die ich kenne, als wenn manchmal, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, ja, kennt ihr das? So, an dem ist ein guter Christ verloren gegangen oder so. Die haben sich so eingerichtet. Und vielleicht verunsichert dich sowas, wenn du sowas erlebst. Und manchmal, das finde ich dann sehr seltsam, werden Christen dann sehr misstrauisch und versuchen dann hinter die Fassade zu gucken. So ein bisschen wie in Amerika jetzt gerade, wenn dann so ein Kandidat aufgestellt wird. Dann schwärmen so die Spione aus und gucken, da muss doch irgendwas sein. Der kann doch nicht so ganz glücklich sein. Gib's doch mal zu, so ganz tief ist doch eine Sehnsucht und ein... Und dann nimmt man Leute so ins Kreuzverhör. Und ihr könnt doch nicht glücklich sein und wollen ihnen die gute Nachricht bringen und das besteht dann darin, dass wir ihnen erstmal einreden müssen, dass sie doch irgendwie eigentlich ganz, ganz schlecht drauf sind. Und das ist, glaube ich, ein Ausdruck unserer Unsicherheit dann manchmal. Wir denken, dass irgendwie passt das nicht in mein Weltbild, dass es dem gut geht, wenn der Jesus nicht kennt. Und wir können uns da einfach mit ihnen freuen. Und ich bin dazu übergegangen zu sagen, ja, Gott lässt regnen auf gut, auf Gerechte und Ungerechte. Und du kannst Gott eigentlich danken, dass es dir so gut geht, auch wenn du ihn noch gar nicht kennst. Also wir müssen da nicht mit Verdächtigungen arbeiten, Menschlich gesehen ist vielen dieser Menschen zu gratulieren, und das dürfen wir dann auch mal tun, aber geistlich gesehen ist da eine Tragik. Und die dürfen wir auch sehen. Und das ist, meistens ist dann noch nicht die Antenne da, dass derjenige das irgendwo verstehen kann. Aber wir können das sehen. Da ist jemand, der eben am Zentrum vorbeilebt und letztlich verhungert, wenn es um die wahre Speise geht, nach dem, was Jesus uns sagt, und es gar nicht merkt. Also es gibt Leute, die sagen, also ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Aber andere sagen, ja, kann ich dir vielleicht helfen oder so? Ich habe doch kein Problem. Und da ist eine Tragik dahinter. Aber Jesus umgekehrt nennt die selig, die es sich... Na, er nennt eben nicht die selig, die sagen, ja, ich habe mein Leben im Griff, es läuft alles gut. Sondern er nennt die Hungrigen, er nennt die Durstigen. Er sagt, ihr seid selig, ihr seid glücklich zu preisen, wenn du merkst, es reicht nicht, was du hast in deinem Leben. Wenn du merkst, irgendwo läufst du leer, dann irgendwie die Nadel haut immer doller an diesem kleinen Flock da bei Reserve. Also bin ich mit einem Freund irgendwo in Wilden Westen unterwegs, bei einem Wyoming abends um 9 auf der Autobahn ohne Sprit, ist ganz lustig. Aber im Leben ist es dann nicht lustig. Und Jesus sagt, wenn du das merkst und wenn du in der Situation bist, bist du glücklich zu preisen. Denn dann habe ich eine Verheißung für dich. Für die Satten habe ich keine Verheißung. Aber für die Hungrigen. Jesus sagt, die Kranken brauchen keinen Arzt. Die Gesunden, Verzeihung, brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Für die, und damit sagt er ja nicht, ihr seid gesund. Ihr habt keine Probleme. Er bestätigt diese Selbsteinschätzung nicht, aber er sagt, ich kann euch nicht helfen, wenn ihr euch nicht helfen lassen wollt. Und wenn du dich da drin erkennst, sagst ja, irgendwie lebe ich so vor mich hin und Gott spielt da keine große Rolle, dann will ich dir sagen, Jesus möchte deinen Appetit wecken. Und er möchte da reinkommen, dass du entdeckst, da gibt es ja was. Und manchmal kann man ja auch Hungergefühle dämpfen. Ich habe mal gegoogelt, irgendwie Hungergefühle oder so, und das waren also im Wesentlichen dann Diätratsch. Ich dachte eigentlich, ob ich so von diesem Krankheitsbild was erfahre, aber es gab dann vor allem Diätratschläge, wie man das erreichen kann, dass man keine Hungergefühle hat, damit man eben weniger isst oder so. Also manche Leute haben sich auch selber auf Diät gesetzt, und weil sie geglaubt, sich selber eingeredet haben, dass es da nichts gibt, um diesen Hunger zu stillen. Ja, und dann versuche ich halt dieses Gefühl auch wegzudrücken. Und meine bescheidene physiologische Einsicht würde mir sagen, wenn es da einen Reiz gibt, der sagt, ich brauche Nahrung, dann ist das ein gewisser Hinweis darauf, dass es diese Nahrung auch tatsächlich gibt. Sonst wäre irgendwie das ziemlich fehlgeleitet. So eine Art Phantomschmerz vielleicht. Aber da ist Nahrung und Gott will dich satt machen. Und dazu musst du erstmal begreifen, ja, ich brauche wirklich diese Nahrung. Jetzt habe ich über Menschen gesprochen, die vor den Toren des Glaubens stehen und vielleicht gar nicht wissen, dass da ein Tor ist, wo man durchgehen könnte. Aber, und das finde ich noch tragischer, diesen Mangel an Hungergefühlen, will ich mal sagen, den gibt es auch bei Christen. Und vielleicht kennst du das. Du hast dein Leben irgendwann Jesus gegeben, klar. Du machst auch irgendwie in der Gemeinde mit, mehr oder weniger. Du hast dich aber irgendwo eingependelt und jetzt passiert eigentlich nichts mehr. Irgendwann kommst du halt in den Himmel. Das haben sie dir gesagt und darauf wartest du jetzt und derweil lebst du so dein Leben. Ich karikiere das ein bisschen vielleicht, ich überspitze es ein bisschen. Aber vielleicht merkst du, irgendwo ist das bei dir, geht das in so eine Richtung. Dass da noch mehr ist, das, wo du dich ausstreckst, wo du hungerst, wo du sagst, ich will aber da mehr. Das ist gar nicht so präsent bei dir. Du sagst ja, früher war ich auch mal so drauf, aber das hat sich beruhigt. Und wenn das dein Leben ist, dann möchte und muss ich dir das so weitersagen, was Jesus Menschen sagt, die diese Sattheit, ich würde sagen trügerische Sattheit, in ihrem Leben haben. Und das sagt Jesus einer Gemeinde, nämlich der in Laodicea. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Da gab es die erfrischenden Quellen bei Laodicea und da gab es die heißen Heilquellen. Und diese hier, die ist gar nichts, die ist irgendwo dazwischen. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Ich bin satt. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Also diese harten Worte sind aus Liebe gesprochen. Wenn du da irgendwo hängen geblieben bist, wenn du sagst, nee, mir geht's doch gut, es läuft alles, dann sagt Jesus, kauf von mir und ich schenke sie dir. Das ist ein toller Kauf. Kauf von mir Augensalbe, damit du wieder sehen kannst. Damit du siehst, in welcher Situation du bist. Und damit ich dich dann auch sättigen kann. Aber bleib nicht da stehen. Sagst du, ja, ab und zu mache ich stille Zeit und ich dümpel so vor mich hin. Jesus will dir diesen Hunger neu wecken. Sag nicht, ich habe doch alles, mir geht's gut. Die zweite Gefahr, du ziehst dir alles Mögliche rein. Aber nicht das, was Jesus dir geben will. Das Stichwort Hunger ist in christlichen Kreisen gar nicht so selten. Gerade in unseren charismatischen Kreisen kommt in vielen Liedern vor. Und viele Menschen sagen, sie sind hungrig. Aber wonach bist du hungrig? Das möchte ich fragen. Nach der Salbung. Ja, wünsche ich mir mehr davon. Vollmacht. Tolle Begegnungen mit dem Heiligen Geist. Oder Glück, Zufriedenheit, Segen. Können wir alle mehr davon gebrauchen, natürlich. Das sind wunderbare Dinge, die Gott auch schenken will. Aber wenn wir uns danach ausstrecken, glaube ich, die Losung für heute ist in Josua 21, es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, was der Herr dem Hause Israel verheißen hatte. Also, jetzt fällt doch mal was runter, aber wir finden es wieder. Das ist nicht der Hunger, den Gott stillen will. Nachdem wir uns ausstrecken sollen. Es gibt nicht den direkten Weg zum Glück. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn du sagst, ich will jetzt das Glück finden, dann wirst du es nicht finden. Sondern es gibt andere Dinge, nach denen du suchen musst. Und dann findest du das Glück. Bei Jesus geht es immer um die Ecke. Das ist die gerade Linie. Du sagst, oh, ich will alle Segnungen, die Gott für mich hat. Das ist nicht der Weg. Es geht um die Ecke. Es geht übers Kreuz. Da sind auch Ecken drin. Es geht, vielleicht kann euch das daran erinnern, ja, als Eselsbrücke. Es geht um die Ecke. Was sagt Jesus? Ein Kapitel weiter. So, das dauert noch eine Weile, bis wir da hinkommen in unserem Gang durch die Bergpredigt. Matthäus 6. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden. Das ist heidnisch, sowas zu sagen. Jesus ist ganz schön hart manchmal. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Darum trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und was noch? Und seiner, aha, Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Dann wird euch das alles zufallen. Wenn nach seinem Reich, nach seiner Herrschaft heißt das auf Deutsch, uns ausstrecken. Danach, dass er Herr ist, auch in unserem Leben. Und nach seiner Gerechtigkeit. Jetzt kommen wir der Sache hier auf die Spur. Und ich bin eine lange Einflugschneise geflogen. Das war der größere Teil der Predigt. Aber das ist mir wichtig, dass wir uns da verorten. Worum geht es? Wenn du das Glück direkt suchst, wirst du es nicht finden. Aber Glück ist immer die Folge von unserer Suche nach etwas anderem. Von dem Martin Lloyd-Jones, den ich letztes Mal schon euch was erzählt habe. Glück ist immer die Folge von unserer Suche nach etwas anderem. Und warum ist das so? Stellen wir uns jemanden vor, der eine schmerzhafte Krankheit hat. Matthias, wir haben einen Arzt in der Mitte sitzen, du musst nichts antworten, aber ich benutze dich jetzt hier als Beispiel. Jemand kam zu dir und sagt, Herr Doktor, ich hab so Schmerzen. Ja, mein Vater erzählt mir das immer, Herr Doktor, hier, das ist dann so die Selbstbeschreibung. Ich habe hier Schmerzen. Und wenn du solche Schmerzen hast, die nicht Tag und Nacht nicht weggehen, dann willst du nur, dass diese Schmerzen verschwinden. Dann ist dir alles andere egal. Du streckst dich nur danach aus, dass diese Schmerzen verschwinden. Tun sie irgendwas, schneiden sie das Bein ab, ist mir alles egal, wenn du nur diese Schmerzen aufhören. Und wenn du dann sagen würdest, ja, dass diese Schmerzen aufhören, das ist mein wichtigstes Ziel, dann wärst du ein schlechter Arzt. Du kannst dem irgendwie diverse Mittelchen oder Mittel verabreichen, damit dann spürt er gar nichts mehr. Aber deswegen ist er noch nicht gesund. Richtig, oder? Danke. Wenn du jetzt Nein gesagt hättest, dann, ja. Also, ein Arzt, der nur die Symptome behandelt, das ist möglicherweise beliebt bei Patienten. Der hat mir dann eine Tablette gegeben und dann war alles weg. Habe ich nichts mehr gemerkt. Auch nicht, dass du noch krank bist. Das merkst du dann auch nicht mehr. Das ist nämlich die Gefahr, wenn wir uns nach den falschen Dingen ausstrecken. Dann haben wir irgend so ein Narkotikum. Du sagst, jetzt geht es mir wieder besser. Aber eigentlich hättest du danach schauen sollen, was stillt denn diesen Hunger wirklich? Nicht irgendwelche Popburger, wo du nach einer halben Stunde wieder Kohldampf hast, sondern wirklich nahrhafte Speise. Und der Schmerz ist ja letztlich auch ein Bote, der sagt, hallo, hier ist was los, guck mal dahin, was die Ursache ist. Der Schmerz sagt mir, da steckt ein Nagel im Fuß oder so, dann nehme ich nicht den Paracetamol, sondern da muss ich den Nagel rausziehen. Ja, leuchtet ein, oder? Also, wonach sollen wir uns ausstrecken? Wonach sollen wir uns sehnen? Jesus sagt, die sind bei Gott anerkannt, die sind selig, die sich nach der Gerechtigkeit ausstrecken. Die sich nach der Gerechtigkeit ausstrecken. Den preist Jesus selig. Wir merken, das baut sich so auf über die Wochen. Ich hoffe, ihr habt den Faden nicht verloren. Die geistlich Armen, die alles von Gott erwarten. Die trauern über ihre Sünde und die sich nach der Erlösung sehen. Die da Leid tragen, heißt es bei Luther. Die Sanftmütigen, die nicht nur Gott gegenüber demütig sind, sondern auch ihrem Nächsten gegenüber, im praktischen Umgang mit ihm. Und das sind die Menschen, die haben auch eine tiefe Sehnsucht danach, dass Gottes Recht aufgerichtet wird. Dass Gott Recht bekommt. Die haben nicht nur eine Sehnsucht danach, dass sie irgendwie in den Himmel kommen, auf welchem Weg auch immer, sondern dass Gottes Recht aufgerichtet wird, dass Gerechtigkeit geschieht, dass sein Wille geschieht. Wenn ich Gott wirklich liebe von ganzem Herzen, wie wir das immer wieder, haben wir heute auch schon gesungen, dann wollen wir, dass das geschieht, was er will. Weil wir dann begriffen haben, dass das Beste ist, was passieren kann. Dann ist das nicht was uns einengt. Haben wir gerade mit jemandem diskutiert, wie gehorsam wir denn sein müssen. Und wir können doch sowieso nicht es alles erfüllen und so weiter. Und wir sind doch Sünder allzu mal. Wir erreichen das eh nie. Und das ist irgendwo das ist eine ganz falsche Fährte. Wenn ich Jesus liebe, dann will ich, dass das geschieht, was er will. Und Jesus will, dass das geschieht, was sein Vater will. Sein Wille. Und darum geht es, um einen Hunger nach einer Übereinstimmung mit Gottes Willen. In meinem Leben, in meinem Umfeld und auch in dieser Welt. Dass ich nicht sage, wenn ich die Nachrichten angucke, das ist halt sowieso, sind ja alles keine Christen, brauche ich mich nicht wundern oder so, die Welt ist sowieso verkommen. Nein, dass ich darunter leide. Wir haben schon darüber gesprochen, als es um das Trauern ging über der Sünde. Und dieser Hunger kann auch da entfacht werden, wo mir selber Unrecht geschieht. Klar, und wir haben davon heute schon was gehört. Aber es ist nicht nur da. Manche Leute haben ein sehr ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein, wenn es ihnen irgendwie an Kragen geht, aber sind relativ entspannt beim Thema Gerechtigkeit, wenn sie sich auf Kosten anderer ausbreiten. Also darum geht es nicht. Ja, oder du kämpfst für die Gerechtigkeit in der dritten Welt und betrügst daheim die Steuer oder deine Frau oder so. Das funktioniert nicht. Oder auch umgekehrt übrigens. Du bist ganz auf deine Frömmigkeit und deine Heiligkeit bedacht, aber was in der Welt los ist, ist dir egal. Das funktioniert auch nicht. Jesus sagt, selig sind die, die eine Sehnsucht danach haben, dass der Wille des Vaters geschieht. Und da fange ich bei mir selber an. Da fange ich nicht in irgendwo Bolivien an oder in Afghanistan, sondern bei mir. Da habe ich am meisten Einfluss drauf und da habe ich auch am meisten zu tun. Und ich begreife irgendwann, Sünde ist nicht ein Verstoß gegen religiöse Spielregeln. Irgendjemand hat das definiert, dass man in christlichen Kreisen dies und jenes nicht tun darf. So, weil die wie jede soziale Gruppe eben ihre Regeln hat. Wenn du mit einer falschen Fankurve, mit dem falschen T-Shirt ankommst oder so. Das ist ja nicht moralisch schlecht, das zu machen. Es ist nur dumm und gefährlich. Aber Sünde ist nicht ein Verstoß gegen irgendwelche menschlichen Erfindungen, sondern Sünde ist etwas, was gegen den Willen Gottes geht und was mich dann in der Folge von Gott trennt. Es trennt mich und auch wenn ich Christ bin, beschädigt es meine Beziehung zu Gott. Ist ja völlig klar, wenn Jesus sagt, folge mir nach und wir gehen jetzt hier hin und du sagst, nein, ich will aber lieber darüber, dann trennst du dich von Jesus. Das ist gar keine Strafe, die er dir nachträglich gibt, sondern das ist der Akt der Rebellion, der Sünde. Und dann, wenn ich das begreife, dann sehne ich mich danach, von der Sünde frei zu sein. Mit Gott ins Reine zu kommen, wirklich an seiner Seite zu sein. Und dann heißt das auch, ich sehne mich danach, von der Macht der Sünde frei zu sein. Nicht nur, dass mir mal vergeben ist und dann mache ich es wieder, sondern dass ich da aus dem Kreislauf rauskomme. Und das sind Kämpfe, die sich manchmal über Jahre hinziehen können. Aber ich sehne mich danach, da rauszukommen. Ich sehne mich danach, frei zu werden von dem Verlangen nach Sünde. Vielleicht seid ihr an den Punkt mal gekommen, dass ihr gemerkt habt, nein, ich will da, eigentlich will ich das gar nicht loslassen. Ich will es ja tun. Etwas in mir sagt, das ist doch toll, das bringt dir irgendwas. Das ist ja das Wesen von Sünde. Nicht, dass du es aus Versehen tust, sondern mit voller Absicht. Und der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, der sehnt sich, davon frei zu werden. Dass mein Willen, nicht nur mein Tun, sondern mein Wollen immer mehr in Übereinstimmung kommt mit dem Willen von Gott. Und dass ich das will, was er will. Er wird sich mir nicht anpassen. Umgekehrt, dieser Hunger heißt, dass ich mich danach sehne, heilig zu sein. Das heißt, Gott zu kennen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ich habe anfangs gesagt, es geht hier nicht um einen Forderungskatalog, sondern um das Werk, was der Heilige Geist in dir tun will. Aber ich setze mich nicht in die Ecke und warte, na, wenn er mich heilig machen will, dann soll er es halt tun. Sondern Jesus möchte, dass ich danach hungere, dass ich danach dürste, dass ich mich danach ausstrecke. Dass ich darunter leide, wo es nicht so ist. Und dann geht es weiter. Dann sehne ich mich auch danach, dass diese Gerechtigkeit nicht nur mein Leben verändert, sondern meine Familie, mein Umfeld. Und dass diese Gerechtigkeit Gesellschaften verändert. Und dass Gerechtigkeit da Einzug hält, wo ich irgendwelche krummen Dinger denke oder tue. Aber auch da, wo Kinder sterben an Krankheiten, die innerhalb von Monaten ausradiert werden könnten auf dieser Welt, wenn man das nötige Kleingeld in die Hand nehmen würde. Aber es ist eben, die Renditemöglichkeiten in Burkina Faso sind gering für Pharmaunternehmen und dann wird da nicht weiter geforscht. Da, wo Menschen in Armut, in Sklaverei gezwungen werden. Da, wo Menschen über Leben und Tod von Babys entscheiden, weil sie vielleicht behindert sein könnten. Was ihr aber das gelesen habt, ein kanadischer Ärztefunktionär hat jetzt davor gewarnt, dass das Beispiel von dieser Vizepräsidentschaftskandidatin mit ihrem Down-Baby, was sie ausgetragen hat, das hat davor gewarnt, dass dieses Beispiel dazu führen könnte, dass weniger Kinder abgetrieben werden. Und dann können ja vielleicht manche Frauen mit den Kindern gar nicht so gut umgehen. Das ist, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dass wir da wirklich Aua schreien, wenn Ungerechtigkeit regiert, wenn da Überleben entschieden wird oder da, wo Manager Industrien in Sand setzen, tausende von Arbeitsplätzen und anschließend fürstlich dafür belohnt werden. Also ich könnte die Liste fortsetzen, das ist nicht sehr kreativ, ihr seht das um euch rum. Die Frage ist, habe ich mich damit abgefunden, werde ich zynisch Oder gehe ich mit meinem Hunger nach Gerechtigkeit zu Jesus? Und manches kann ich ändern, manches kann ich nicht ändern, aber ich kann beten. Beten kann vieles ändern. Und wichtig ist für mein Empfinden erstmal, dass ich das nicht trenne. Dass ich nicht sage, das ist meine persönliche Frömmigkeit und das ist die Welt drumherum. Möglicherweise sogar mein Handeln, wenn ich dann im Geschäft bin oder irgendwo oder die Steuererklärung mache, das hat ja nichts mit meinem geistlichen Leben zu tun. Das funktioniert nicht, das zu trennen. Ich kann mich nicht um mein reines Herz sorgen und die Welt ignorieren oder umgekehrt. Denn es geht darum, das beten wir nachher auch wieder, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so ähnlich, nein, so genauso auf der Erde. Auf der Erde, das heißt bei den Vereinten Nationen und im Stadtparlament Marburg und im Herzen von Alexander Hirsch und überall dazwischen. Dein Wille geschehe und danach wollen wir uns ausstrecken. Und was heißt das dann, danach zu hungern und zu dürsten? Er sagt nicht, selig sind die, die ständig unterwegs sind, Unterschriften sammeln und Himmel und Erde, wie man so schön sagt, in Bewegung setzen. Das kann auch eine Berufung sein, sich auch politisch zu engagieren. Das will ich überhaupt nicht lächerlich machen. Aber hier geht es zunächst mal, der erste Schritt ist nicht Aktivismus. Sei es in deinem eigenen Leben oder weltweit. Sondern zunächst mal das Bewusstsein, da fehlt was. Da ist ein Schmerz, den ich nicht wegwische mit einem, es ist ja sowieso keiner vollkommen, nobody is perfect, wir sind alle Sünder und so, sondern ein schmerzhafter Hunger. Nicht ein, es wäre mal schön, magst du noch ein drittes Stück Kuchen, ehe ich mich schlagen lasse, so, sondern ein bohrender, stechender Hunger, wie ich ihn noch nie erlebt habe, auf der physischen Ebene und auf der geistlichen vielleicht ja ein bisschen. Ein Gefühl der Bedürftigkeit, das anhält, bis es gestillt ist, das ist Hunger. Das andere ist vielleicht mal ein Appetit, der dich anfliegt. Und wenn es dann auf dem Tisch steht, ist schon wieder weg oder so. Ein verzweifeltes, in einem gewissen Sinn verzweifeltes sich ausstrecken. So wie es eine Sehnsucht gibt nach einem geliebten Menschen. Die kommt erst zur Ruhe, wenn man zusammen ist. Oder ein Ehrgeiz, ich möchte dieses Ziel jetzt erreichen, diese Medaille oder diesen Job. Und es lässt mir keine Ruhe. Und wenn dieser Hunger wirklich in mir bohrt, und das ist auch ein Geschenk Gottes, das ist auch ein Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns diesen Hunger schenkt, dann, wo gehe ich damit hin? Zu Gott. Zu Gott kann ich damit fliehen. Und manchmal brauchen wir es vielleicht, dass es richtig wehtut. Jemand hat gesagt, der verlorene Sohn, als er Hunger hatte, was wollte er da haben? Die Schoten, die Schweine gefressen haben. Und das machen wir auch manchmal, wenn so die ersten Hungergefühle aufkommen. Und ja, dann fühle ich mich damit und so, vielleicht kompensiert das meinen Hunger. Aber da, wo er wirklich gemerkt hat, er verhungert, er ist an der Grenze, da ist er zurückgekehrt zum Vater. Und vielleicht müssen wir nicht warten, bis wir kurz vorm Verhungern sind. Selig sind die, die hungern und dürsten. Das ist die frohe Botschaft in diesem Wort. Das ist das Evangelium. Selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Sie werden satt werden. Das ist die Verheißung. Wenn du Hunger hast, dann wirst du satt werden. Man würde sagen, wenn das immer so einfach wäre. Hier ist es so einfach, wenn ihr mir das erlaubt. Das ist die frohe Botschaft für alle, die über sich selbst, über ihren geistlichen Zustand, auch über diese Welt unglücklich sind. Du darfst zu Jesus kommen, er will dich sättigen. Er stößt niemanden hinaus und du darfst heute kommen und er will dich heute sättigen. Und die Schuld, die dich von Gott trennt, die nimmt er heute von dir, wenn du zu ihm kommst. Wenn du sagst, Jesus, das habe ich so lange mit mir rumgeschleppt, jetzt bringe ich es an dein Kreuz. Wir feiern nachher das Abendmahl, da ist Gelegenheit, einfach im Gebet das Jesus hinzulegen. Und dann nimmt er es von dir und dann sagt er dir zu, es ist dir vergeben. Und dann bist du frei davon. Diese Last nehme ich jetzt von dir. Ich habe sie getragen, als ich am Kreuz hing. Ich schenke dir meine vollkommene göttliche Gerechtigkeit als deine eigene. Das ist dieser unglaubliche Tausch, den Jesus uns schenkt. Dass wir ihm unseren ganzen Müll bringen, unsere ganze Unreinheit und er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und Gott schaut uns an und sieht Jesus. Gott schaut uns an und sieht Jesus in seiner Reinheit, in seiner Heiligkeit. Das ist Gottes Geschenk für dich heute. Und geh hier, wenn du es nicht hast, wenn du da noch nicht satt geworden bist an der Stelle, dann geh hier nicht raus, bevor du das empfangen hast. Er schenkt dir das. Und dann bist du frei von dem Anspruch der Sünde. Und er macht dich auch frei von der Macht der Sünde. Da geht es weiter. Wenn wir gerecht geworden sind durch den Glauben, sagt Paulus in Römer 5, dann haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir sind satt. Da hört es aber dann nicht auf. Der Heilige Geist wird aktiv in dir. Und die meisten von uns haben ja diesen ersten Schritt getan. Und da ist immer noch ein Hunger. Und das ist auch richtig so. Der Heilige Geist hilft dir zu entrümpeln. Er hilft dir, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Er lehrt dich, dem Satan zu widerstehen. Und ich behaupte gar nicht, dass das alles ganz easy läuft und beim ersten Mal klappt. Er lehrt dich, die Beziehung mit Gott zu gestalten. Und das ist ein dauernder Prozess. Und wenn du zu Jesus kommst, dann macht er dich satt und schenkt dir neuen Hunger. Er macht dich satt und er schenkt dir neuen Hunger. Wenn du sagst, ich habe mich einmal bekehrt, jetzt bin ich satt und jetzt warte ich auf den Himmel, so funktioniert das nicht. Nein, er weckt neuen Hunger in dir. Nach mehr davon. Das macht, ja, kennt ihr, ja, es schmeckt ein bisschen salzig, schmeckt nach mehr. Ne? Er will dir mehr schenken und er zeigt dir dann auch die Schritte, wo du in deinem Leben Dinge änderst, wo du in deinem Umfeld Einfluss nehmen kannst, wo du auch weltweit Einfluss nehmen kannst, im Gebet, im sozialen Dienst, in Mission. Stellt euch vor, was passieren würde, wenn in Gesellschaften, die so von Korruption durchdrungen sind, immer mehr Menschen nach Hunger und nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wie sich Gesellschaften verändern können. Und es geht weiter. Wo will Gott dich in dieser Welt gebrauchen? Und es geht weiter, bis Jesus wiederkommt, bis die Vollendung kommt. Und dann finden Unrecht und Ungerechtigkeit endgültig ihr Ende. Manches werden wir bis dahin erdulden müssen. Gerade auch, was andere uns zufügen. Aber dann hört das auf. Und Petrus, der hier dabei war auf diesem Berg, der erinnert sich vielleicht an dieses Wort mit dem Hunger und sagt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die ist da zu Hause, die regiert da, die bestimmt alles. Und das ist die Welt, auf die wir zugehen, aber schon in dieser Welt strecken wir uns danach aus, hungern, dürsten danach und arbeiten dafür. Martin Lloyd-Jones nochmal zum Schluss. Ein Christ ist zur selben Zeit sowohl hungrig und durstig, wie auch gesättigt. Und je mehr er gesättigt ist, umso hungriger und durstiger ist er. Das ist Gottes Werk in uns. Amen.